Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Christoph Bornschein über konstruktive Unzufriedenheit, den Wunsch, die digitale Zukunft Europas zu gestalten und warum wir in der Bildung trotz Corona keine digitalen Wunder erwarten dürfen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Im Jahr 13 in der von dir mitgegründeten Agentur TLGG sind 2 von 3 Mitgründern von Bord. Liegt dir die Rolle als Elder Statesman mit Mitte 30 nicht so richtig?
Du meinst, du ziehst darauf ab, warum ich nicht gegangen bin?
Genau.
Ich habe keine Hobbys. wahrscheinlich ist das die richtige Antwort. Nee, also ganz ehrlich gesagt, ist es ja so ein Prozess von irgendwie Entscheidung, was will man selber machen. Es gab immer zwischen Franzi, Bono und mir die Verabredung, dass wir 10 Jahre zusammen machen. Also es war wir arbeiten 10 Jahre zusammen, sondern es war die Verabredung auf der 10. Geburtstagsfeier feiern wir zusammen. Und das war immer so die Definition von, und dann kann jeder irgendwie selber entscheiden. Dann waren sie noch 1,5 Jahre dabei, was viel länger ist irgendwie als diese Zusage. Und für die beiden war tatsächlich im Leben irgendwie andere Sachen nochmal wichtig, aus super persönlichen Gründen und auch jeweils anders. Ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie aufzuhören, weil die Dynamik ist so cool. Es ist noch so viel zu... Also man muss ja immer ein bisschen sehen, so, es war vor Corona. Hätte ich gewusst, dass Corona kommt, weiß ich nicht genau. Nein, hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt. Aber ich hatte irgendwie mit der Zeit, die jetzt so anbricht, noch was vor. Und das nur hier und nicht irgendwo anders. Und ich habe keine Hobbys.
Das ist fast ein bisschen traurig. Ja. jetzt hast du neulich gehört in dem Podcast, ein bisschen gesprochen über eure Aufteilung, die ihr zu dritt hattet, die damit ja so ein bisschen hinfällig ist. Ja. Zum Beispiel hast du mal gesagt, du sprichst nicht über Geld.
Ja, ich spreche immer noch nicht über Geld.
Wie führt man eine Agentur, wenn man nicht über Geld spricht?
Am Ende ist es, glaube ich, irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich letztens drüber unterhalten habe, man muss irgendwie immer ja wissen, was so Stärken und Schwächen sind. Ich bin extrem überzeugt davon, dass eine Art, mit sich umzugehen, die darauf fokussiert, Schwächen zu überwinden, nicht besonders effizient ist. Also ich komme sehr so von so Flow Principle, also Stärken ist immer irgendwie den Vorzug zu geben, vor Schwächen irgendwie überwinden. Und über Geld reden war halt eine der Sachen, die ich irgendwie nicht gut kann. Dann muss es halt im Team, mit dem man das führt, jemanden geben, der das kann. Steffi, die jetzt mit mir zusammen das Ding führt, kann das. Sehr, sehr, sehr.
Ich nehme an, das war dann auch Teil der Suche nach jemandem.
Genau, am Ende war Franzi, Bohne und meine Situation immer eine extrem komplementäre, auf was wir so konnten. Und genau diese Komplementarität, nur dass irgendwie die Stärken von Franzi und Bohne jetzt in eine Person mussten, die einmal mit Steffi wiederherstellen können. Und das funktioniert echt super. Also es ist wirklich so, die ist halt komplett anders als ich und das ganz toll absichtlich.
Jetzt ist ja nicht nur der Name eurer Agentur, der ausgeschrieben, Dorben, Lucy und die gelbe Gefahr bedeutet, sehr speziell. Ihr seid ja auch als Agentur, du hast mal gesagt, geschrieben, weiß ich nicht so genau, Agenturen, die sich auf kreative Kommunikation beschränken, laufen Gefahr, dass jetzt reine Ideen- und Kampagnenlieferanten innerhalb der Wertschöpfungskette ihrer Kunden immer weiter marginalisiert werden. Das ist ein langer Satz. Versteht ihr euch heute mehr als Agentur für Geschäftsmodelle als für Social Media, wie das mal am Anfang war?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir am Ende sind es ja hier bisher ein Bündel von Firmen. 2 Etagen sitzt über uns unser Consulting, die tatsächlich nur Top-Management-Consulting machen. Wir sitzen jetzt gerade hier in einer Agentur, die sich heute eher als Digital-First-Lead-Agentur verstehen, also tatsächlich holistische Agentur. Wir haben so ein bisschen das Glück gehabt und wir mussten da gar nicht so viel verändern. Die Zeit hat irgendwie den Gedanken eingeholt. Also das, was unser Gedanke war, irgendwie digitale Kundeninteraktionen als den einen Kanal für Markenkommunikation oder den wichtigsten zu verstehen, war am Anfang absurd, ist heute das ganz Normalste der Welt. Und dann irgendwie eine Kommunikation noch auszudrucken oder ins Fernsehen zu bringen, die du für digital gemacht hast, ist irgendwie einfach. Und ich habe das nie verstanden, wo dieses Ganze aus der Klassik und dann verlängern wir es digital, so war ja lange irgendwie die Denke, herkam. So ein Zeitverlauf hat dann einfach gemacht, dass es irgendwie die Entwicklung auf uns zulief mit diesem Gedanken, sodass wir heute eine sehr in Wertschöpfung denken. Also was können wir für den Kunden für einen Wert schöpfen aus dem, was wir machen, aber eben Lead-Agentur in Teilen sind, mit einer Unternehmensberatung dazu. Und wenn wir das Ganze integrieren, können wir eben für Kunden das ganze Thema digitale Geschäftsmodelle heute holistisch heißt wohl das Wort immer, betrachten und umsetzen. So, das ist es.
So eine Art Full-Service-Agentur, weil Full-Service im normalen Sprachgebrauch von Agenturen in der Regel mehr so Palette der Kreation.
Genau, also wir sind nicht mehr nur darauf angewiesen, an den Marketingchef zu verkaufen. Und es war immer das Verständnis. Also das Verständnis war immer so ein wie wir drauf geguckt haben, immer so ein Technologie oder Digitalisierung, je nach ist ja Technologie, verändert halt Wertschöpfungsmuster. Und ja, das heißt auch Kommunikation, klar, so. Aber es heißt eben auch das, was du als Organisation können musst, deine gesamten Strategien und so. Und ja, das können wir heute holistisch abbilden und beraten.
Okay, aber ihr bezeichnet euch schon noch als Agentur.
Ja, das liegt auch so ein bisschen daran, im Consulting, ich glaube auf der New Yorker Webseite steht drauf Creative Class Business Consulting. Also dieses Agentur-Ding ist ja so ein bisschen der Hinweis auf die kreative Klasse. Wir könnten uns auch als kreatives Consulting bezeichnen. Es ist aber tatsächlich, ich finde Agentur eigentlich einen guten Begriff, wenn man eben deutlich macht, wir sind nicht Weißraumfüller und Kommunikatoren allein.
Okay, reden wir doch mal ein bisschen über Digitales. Airbus hat den 380 beerdigt, Boeing jetzt gerade angekündigt, die legendäre 747. Gleichzeitig haben die Giant Five, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, eine Marktkapitalisierung von fast dem Fünffachen des gesamten DAX 30. Gilt Bigger is Better nur noch im Digitalen?
Das ist eine schöne Frage. Ist schwer zu sagen. Also man kann das Bild auch nochmal anders drehen und kann sagen, okay, wir sehen, dass Fiat und PSA gerade fusionieren und damit der viertgrößte Autokonzern werden, was so ein bisschen der Hypothese widersprechen würde. Ich glaube, dass Größe zwei Dimensionen hat. Einmal irgendwie Skalierung, wenn es um Zero Marginal Cost Businesses geht. Das sind irgendwie die Google, Amazon, Facebooks und Apples. Auf der anderen Seite werden wir auch tatsächlich in traditionellen Industrien, also Automobil, massive Konsolidierungen sehen. Weil auch da hast du ja eine Situation, dass du eine Kostendegression hast, je größer die Stückzahl ist, du produzierst. Die Antwort ist also, nö, ist nicht nur digital, sondern wahrscheinlich, wenn wir gerade, also Mobilität wird viel passieren, auch da irgendwie sehr, sehr, sehr große sehen, weil du unterhalb einer kritischen Schwellengröße Investitionen in Elektrifizierung, Investitionen in Betriebssystem von Autos und so nicht mehr was hinbekommen können. Das ist ja auch wieder irgendwie konsistent zu dem, was du gefragt hast. Wenn ich in einem Wettbewerb stehe mit den Googles, Amazons und Facebooks, dann muss ich immer irgendwie eine ähnliche Größe aufnehmen und Autos stehen da ohne jeden Zweifel in einem Wettbewerb, nämlich immer dann, wenn es um das In-Car-Experience geht.
Ja, wobei Autos ja schon lange bevor wir wahrscheinlich über das Thema so explizit gesprochen haben, wo die Margen gerade so auf Entertainment-Systemen und so größer waren als auf dem eigentlichen Auto, was immer schwieriger wird, noch sich zu materialisieren, wenn die Leute sagen, eigentlich reicht es, wenn ihr wie CarPlay habt und dann kann ich mein iPhone verbinden.
Genau, da kommt so ein bisschen so dieses, die werden halt, und wir müssen noch nicht mal über autonom sprechen, da sehen wir auch, dass die Investitionen von, weiß nicht, Amazon hat gerade Zugs gekauft für 1,6 Milliarden. Also so der konvergente Wettbewerb mit denen ist halt irgendwie das, was auch den Zug zur Größe macht. Ich kriege halt anders als in dieser Art von Größe die Volumen ja nicht hin. Volkswagen's Car Software Org ist ja gerade irgendwie in aller Munde. So das muss eben auch funktionieren und dafür muss es irgendwie auch groß sein und eine große Menge von Grundgesamtheit auf wie viele Autos sind da drin versorgen.
Ja, wobei hier in dem Fall habe ich fast das Gefühl, Größe für sie ein Problem wird, weil so einen großen Tanker man eben auch nicht mehr mal eben verändert. Das sind halt doch von der Denke her Industrien, die vom Band kommend, wohl Gewerkschaften, die eben diese Menschen auch vertreten, das Sagen haben und nicht die Softwerker.
Und ich glaube gar nicht so sehr, dass Größe da das Problem ist. Das ist natürlich auch, Größe ist ja immer irgendwie Komplexität. Ich glaube, dass vor allen Dingen Kultur ein Thema ist. Also das ist ja so ein bisschen so, dann sind wir völlig off, aber wir haben in diesen Unternehmen und zu Recht ja einen unfassbaren Mechanical Engineering Stolz. So, die haben halt auf was optimiert, was sie unfassbar gut können. Und das bestimmt ja auch die Primärkultur. Also so, wenn du mal reinguckst in die Vorstände der deutschen Automobilindustrie, dann sind unglaublich viele Ingenieure von der RWTH Aachen, die eine bestimmte kulturelle Prägung ja auch haben. Und ich glaube, das ist mehr das, was die zurückhält als Größe, ist halt tatsächlich so ein, sie haben keine Softwarekultur. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diese total lustige Meldung damals, dass das Pentagon irgendwann aufhören musste, Drogentests zu machen, weil sie immer ihre teuer geworbenen Top-Engineers feuern mussten, weil die halt gekifft haben.
Nee, das weiß
das,
ich
das,
nicht
mehr. Das ist ja auch irgendwie eine kulturelle Aussage. Also so die Kultur von Software ist irgendwie anders als die von Maschinenbau. Ob das jetzt Kiffen oder nicht heißt, das auch, wollte ich gar nicht damit gesagt haben. Aber und ich glaube, das hält die viel mehr zurück. Also Komplexität ist einfach ein strukturelles Problem. Die sind ja auch komplex, wenn sie ein Auto entwickeln. Ja. So, damit können die aber, glaube ich, ganz okay umgehen im Vergleich zu anderen, weil die eben schon immer komplex sind. Womit die nicht umgehen können, ist so die Zielkultur, die wir in einer Softwareorganisation brauchen, ist komplett anders als unsere Ausgangskultur.
Ja. Du hast in einem Interview eure eigene Internationalisierung, wir haben im Vorgespräch über die Probleme gerade gesprochen, in Corona-Zeit in New York.
Dass man da nicht hinkommt.
Dass man nicht hinkommt, genau. Aber das war ja durchaus in den letzten Jahren ein großes Thema für euch und hast ja auch damit begründet, dass Digitalisierung auch Denationalisierung bedeutet. Gleichzeitig plädierst du dafür, stark eine eigene europäische Dateninfrastruktur aufzubauen, um dem Oligopol von GAFA und Co. entgegenzutreten. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, es gibt diesen Satz, der jetzt auch echt schon wieder verpönt ist, wahrscheinlich zu Recht, Data ist the new oil, war so in den Anfangszeiten von Web 2.0 und Co. immer so ein Bonmot. Und ich habe gedacht, ja, okay, selbst wenn man das jetzt mal so annimmt, das ist ja schon ein bisschen her, aber hatten wir in vordigitalen Zeiten auch in Deutschland schon kein Öl. Stattdessen haben wir jetzt eine Nord-Ostsee-Pipeline nach Russland. Warum ist denn das trotzdem sinnvoll angelegtes Steuergeld jetzt den, ich weiß nicht wie vielten Versuch zu machen, europäisches Google oder Facebook zu bauen?
Das ist nicht sinnvoll. Also so, es geht nicht darum, das mit Steuergeld zu bauen. Also so dieses Thema, der Staat entwickelt das dann, ist falsch, sondern ich glaube tatsächlich am Ende geht's und das kann, nur das kann Staat machen, ist es da Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben einen Stimulus setzen, dass innovative Unternehmen entstehen. Also so, es ist ja weniger ein staatliches Handeln, das europäische Google war schon Quatsch, als Oettinger davon schwadronierte. Es geht mehr darum, sich die Frage zu stellen, was sind eigentlich Impulse und regulative Impulse, die du setzen kannst, um Innovation eher hier als woanders entstehen zu lassen. Es gibt ja Beispiele, die man sich angucken kann. Das darf man irgendwie durchaus für eins der Verdienste des Bundesgesundheitsministeriums unter Jens Spahn halten. Diese DVG-Gesetzgebung, die DIGAS, also Apps auf Rezept, was tatsächlich uns plötzlich mal zu einem sehr, sehr modernen, auch im globalen Vergleich, Gesundheitsmarkt macht, dass du irgendwie, weiß nicht, Yoga oder Meditation oder so auf Rezept haben kannst. Da kannst du dir ja schon angucken, dass das einen Stimulus setzt für Innovation und Investitionen in Innovation. Und das ist genau die Art, darüber nachzudenken. Also wie baust du in regulativen Handeln des Staates, halt eher Rahmen, in dem Staat handeln muss, ein Ökosystem aus Kapitalzugang, Talentzugang oder aber eben Märkten, die du ja designen kannst als Staat, also Regulatorik ist immer Marktdesign, dass du bessere Innovationsrahmenbedingungen für bestimmte gewünschte Technologien hast, als du die woanders hast.
Ich weiß gar nicht, ob du das mal gesagt hast in irgendeinem Vortrag, dass einer der Erfolgsfaktoren vom Silicon Valley oft unterschätzt wird und das ist, dass die DARPA vor allen Dingen als Kunde ganz viel dazu beigetragen.
Also, das ist ja vielfach besprochen worden und das haben die Briten auch relativ gut gemacht. Also so dieses Thema Staat als Marktausschnitt spielt da auch eine große Rolle. Wenn du dir irgendwie so Palantir beispielsweise anguckst, dann ist Palantir im Wesentlichen auf eine Größe gewachsen, die dann eben so ist, wie sie ist. Palantir, für alle, die es nicht kennen, eines der größten Business Intelligence und Data Analytics Companies der Welt, haben früher oder machen es auch immer noch das ganze Thema Combat Prediction gemacht, also Schlachtfeld-Analyse, können auch Predictive Policing, also sagen, wo Verbrechen begangen werden. Und dann sind die irgendwann auf den privatwirtschaftlichen Markt gekommen, weil sie eine bestimmte Größe haben. Und das ist tatsächlich so die strategisch-strukturelle Entwicklung nationaler Champions. So, da hat militärisches Investment irgendwann mal ein Unternehmen gebaut, was groß genug war, um dann eben im privatwirtschaftlichen Wettbewerb auch größer zu sein als die anderen. Und das sollten wir auch tun. Also so, die Briten haben irgendwann mal die Regel erlassen, dass x Prozent aller staatlichen Ausgaben an lokale Startups nach bestimmten Kriterien vergeben werden müssen. So, die Ausgaben des Staates sind ja irgendwie ein erster Impuls für Wachstum und das ist im Valley über Dekaden passiert und ist auch was, worüber wir nachdenken müssen. Du hast gerade eine Diskussion, die super spannend ist. Wir alle werden ja wahrscheinlich die neue Entwicklung des Eurofighters bezahlen. Wir alle heißt auch die Franzosen. Dann kannst du dir überlegen, willst du darauf, wenn du es ausgibst, nicht mal hochsichere Military Great Cloud Infrastruktur bauen und damit, was das ganze Thema Secure Cloud Computing angeht, einen Schritt machen. Und das sind so die Überlegungen, die du in staatlichen Handeln, in strategischer Industriepolitik zukünftig mehr brauchst, nämlich dieses, wie ist mein Handeln, was ich ohnehin mache, so, ich werde ohnehin versuchen, ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln, gleichzeitig Handlungsimpuls dafür, in den Markt zu agieren.
Jetzt will ich mal hoffen, dass es nicht darauf beschränkt bleiben müsste, das Ganze im Bereich der Verteidigungshaushalte zu lassen. Wir haben jetzt mit Frau von der Leyen mit dem New Deal auf europäischer Ebene vielleicht nochmal einen anderen.
Genau, Sustainability ist genau so ein Thema. Also ist es immer nur eine Dimension, irgendwie zu sagen, das ist militärisch. Militärisch ist immer relativ naheliegend. Nein, es kann natürlich auch, also wir hätten auch unsere Energiewende-Investitionen besser nutzen können, irgendwie dezentrale Netze oder Smart Grids oder so zu erzeugen. Es ist eigentlich jede Art von großer staatlicher Investition, die immer die Chance in sich trägt zu sagen, und das ist ein Wachstumsimpuls in einen von dir gewünschten Markt geht.
Nun haben wir ja ein gar nicht so altes Industriepolitik-Konzept von Herrn Altmaier, das quasi das Gegenteil von dem ist, wenn ich das jetzt mal rekapituliere. Das ist letztendlich ein Defensivprogramm, um die Industrien, die wir schon lange hatten, möglichst lange noch am Leben zu halten.
Ja, ich glaub,
konntest du das nicht verhindern? Du sprichst doch ständig mit denen angeblich.
Nee, mit Herrn Altmaier spricht gar nicht so oft. Also Altmaier hat dann ein bisschen eine Entwicklung. Der hat ja eine ganze Zeit lang sehr auf traditionelle, also so der Airbus der Schiene, wir erinnern uns, als es um die große Fusion von Alstom und Siemens Zugbereich ging. Das war extrem nach hinten gewandt. Also wir verteidigen eine Industrie, bei der man nicht weiß, ob Verteidigung irgendwas bringt davon. Inzwischen merkt man schon, dass dieses ganze Thema, und Gaia X ist da wahrscheinlich irgendwie symbolisch für, dieses ganze Thema von digitale Champions mehr im Handeln des Wirtschaftsministeriums ist. Ob das in aller Konsequenz dann dadurch gut ist, und das würde ich auch für Gaia X irgendwie in Frage stellen, ist eine andere Frage, aber da hat es einen intellektuellen Entwicklungsprozess gegeben, zu sagen, okay, wir wollen vor dem Zyklus über Industrie nachdenken, die irgendwann mal relevant werden. Ich sehe da nicht so viel, vor allen Dingen, also Palantir ist ein total gutes Beispiel. Die Franzosen haben extrem früh verstanden, dass Palantir für sie ein strategisches Problem ist und dass sie irgendwie eine nationale Datenökonomie brauchen oder nationale Champions, so mit Raytheon und anderen, haben die dann eben sehr klar auch strategisch agiert bei der Vergabe von Aufträgen. Da sind wir halt nicht besonders gut. Also so, wir sind immer noch sehr abhängig, gerade auf strategischen Themen, bei der Zulieferung von amerikanischer Software, viel Cybersecurity aus Israel, wenig lokale Wertschöpfung. Das ist irgendwie, also strategischer Gedanke im BMWI, entwickelt sich tatsächliches Handeln, muss man mal sehen.
Ist das ein Vorwurf, den man einzig und allein da den handelnden Politikern machen muss, wenn ich mir jetzt gerade spontan überlege, was es für Gegenwind gab gegen die verhältnismäßig günstigen 20 Millionen für eine Corona-App, die auch noch funktioniert hat, für zwei deutsche große Player? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass wir über Milliardenbeträge an Subventionen für solche Themen sprechen können, ohne einen Aufschrei zu riskieren in der Bevölkerung.
Am Ende gibt es ja nie irgendwie singuläre Wirkketten. So. Aus meiner Sicht hat es zwei Gründe. Es hat einmal den Grund, dass es schon irgendwie ein Stück weit politisches Versagen ist. Und nicht eines einzelnen Politikers, sondern es gibt halt kaum eine kohärente, visionsgetriebene, in Anführungszeichen, Digitalstrategie oder Wertschöpfungsstrategie darüber, wie man irgendwie aus der Zeit, ich meine, wir müssen ja irgendwie uns eine Sache klar machen, die Sachen, mit denen wir heute unser Geld verdienen, so Autos bauen, Chemie und all so ein Kram, das sind alles so 1900, weiß ich nicht, ja. Innovationen. So der nächste Schritt in innovativer, skalierender Industrien, der ist nicht besonders kohärent überdacht, weil wir eben nicht unbedingt, da sind die Franzosen ganz anders, strategische Industriepolitik gab es lange eben einfach nicht. So die Franzosen haben die so sehr, dass sie dann eben schon wieder protektionistisch drüber nachdenken, das sollten wir nicht tun, glaube ich, aber so, das ist die eine Seite. Das ist eben kein einzelner Politiker, sondern es hat irgendwie was mit Kohärenz von Politik zu tun und mit wahrscheinlich auch mal Menschen, die irgendwie da drin relativ natürlich sind. Also so, wenn man irgendwie mit der Kanzlerin redet, dann hat die konzeptionell schon verstanden, was es ist. Die ist jetzt nicht, also so, die hat nie in Also die ist etwas älter, muss ich so sagen. So, und die andere Seite ist natürlich, dass das Gleiche ja auch für die Spitzen unserer Gesellschaft und Wirtschaft gilt. Also ich habe mal, so habe ich Sigmar Gabriel auch kennengelernt, ich habe einen Vortrag gehalten in Baden-Baden, bei diesen Baden-Badener Unternehmergesprächen, das Versagen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Eliten in der Digitalisierung. Also ich glaube, dass wir nicht klar genug darin sind, und da meine ich nicht nur Politik, sondern eben jede Art von Elite, den Menschen mit irgendwie dem gebotenen Vertrauen und der gebotenen Klarheit zu sagen, das ist der Weg nach vorne, so müssen wir uns irgendwie zukünftig finanzieren. Insofern ist es schon irgendwie ein kollaboratives Versagen von uns irgendwie allen, dass wir es nicht geschafft haben, das auf die Agenda zu setzen, das auf der Agenda zu halten und daraus irgendwie so eine Bewegung zu machen. Es ist eben immer noch ein großer Teil akzeptierter Skeptizismus, was so die nächste Entwicklung angeht.
Jetzt haben wir gerade eine sehr besondere Situation, und zu der hast du mal gesagt, wo die Gegenwart den Ton angibt hatte, haben es auch zukunftsspielende Geschäftsmodelle schwer. Damit meinst du, glaube ich, Corona. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das auf die Kanzlerin insofern auch zutrifft, als sie gefühlt in so einem Dauerkrisenmodus war. Ich weiß nicht, ob es zwei zusammenhängende Jahre gab, in denen nicht irgendeine Krise, ob Migration oder 2008 Finanzkrise und Co. ihr irgendwo vielleicht...
Ich habe damit gar nicht Corona gemeint. Ich bin ja tatsächlich fast schon euphorisch auf Corona guckend und vor allen Dingen auf den Konsumstimulus, den wir jetzt irgendwie machen werden. Also so die...
Wir werden einen Konsumstimulus haben durch Corona?
Nee, das staatliche Konsumstimuluspaket 135 Milliarden. Wenn du dir anguckst, wie wir das Geld investieren werden, was wir jetzt in die Wirtschaft pumpen, dann ist es ziemlich richtig. Die Frage, die man sich dann stellen darf, das darf man komisch finden, warum haben wir denn nicht vorher angefangen zu investieren? Also warum musste irgendwie erst eine globale Pandemie kommen, dass wir verstanden haben, es gibt irgendwie Aspekte und Teile unserer Wirtschaft, die muss man besser finanzieren. Ich habe ganz lange, das werde ich nicht mehr machen, aber ganz lange hatte ich ein Manager-Magazin, Kolumne, so in Vorbereitung, deren Überschrift immer gewesen wäre, Geld ist ja da. und das hat schon immer gestimmt. Also so, wir werden national und auch europäisch schon ganz lange in der Lage gewesen, irgendwie die Zukunft zu finanzieren, die wir sehen wollen. Wir haben es nur nicht gemacht. Und ich habe so ein bisschen so dieses ich liebäugel da auch immer, oder was ist liebäugel, ich finde den Gedanken schön. Vielleicht gucken wir irgendwann auf Corona zurück und sagen, ein Glück, dass es passiert ist, weil es war der Impuls, den wir brauchten, anzufangen, das andere zu finanzieren. Und wenn du dir anguckst, so Green Recovery auf europäischer Ebene, also so, wir wollen Zero Emission Industries aufbauen, super. Wenn du dir anguckst, wie die ganze Nummer mit der Autoprämie gelaufen ist, also Kaufstimulus für EVs, Investitionen in Ladesäuleninfrastruktur und so, da ist ja total viel richtig dran, wenn man sich aber fragt, ja, aber das ist ja nicht seit Corona richtig, sondern es war vorher ja auch schon richtig.
Also gefühlt brauchen wir irgendwie eine Krise, ins Laufen zu kommen. Gleichzeitig habe ich so jedenfalls dein Zitat verstanden, zwingt uns so eine Krise immer auch so im Heute zu denken. Und wie lösen wir denn jetzt erstmal die vordergründige Krise? Und habe mich gefragt, wenn gleichzeitig Corona wie Brandbeschleuniger, hast du auch mal gesagt, für Digitalisierung wirkt, geht denn das zusammen? Digitalisierung ohne auch neue Geschäftsmodelle, die per se eigentlich immer in der Zukunft spielen.
Und deswegen glaube ich, dass, ich weiß gar nicht, wo das Zitat her ist, aber also nein, also natürlich nicht. Und dann kann man sich eben die andere Frage stellen, und das ist ja das, was ich viel interessanter finde, ist, wir sind in ganz vielen Sachen jetzt aus Corona raus unfassbar konsequent. Also so das Thema Elektromobilisierung ist irgendwie wirklich gut finanziert. Und auf der anderen Seite akzeptieren wir eben einen Status quo, der jetzt sehr offenbar geworden ist, der einfach nicht gut ist. Also so Bildung und der Digitalisierungsgrad unserer Bildung ist ein Riesenproblem. War es vor Corona? Wir haben es jetzt in Corona gesehen, wie problematisch das ist. Werden wir daraus nach Corona was gelernt haben? Nein.
Woran liegt das? Habe ich mich auch gefragt. Warum entzieht sich ausgerechnet wie so ein gallisches Dorf das Thema Bildung dieser Zwangsdigitalisierung?
Das hat sehr viel mit der Struktur zu tun. Das ist halt Föderalismus. Also so, wenn du jedes Problem 16 Mal lösen musst, um es für gelöst zu halten, wirst du halt ein 16. Nur so effizient agieren können. Also so, dass wir tatsächlich glauben, dass darin irgendeine Stärke liegen würde, dass wir 16 Mal entscheiden, wie Menschen in diesem Land ausgebildet werden, ist einfach Blödsinn. Aber da kann man nicht, boah, da kann man schon ran, aber da geht keiner ran. Der Bund kann da kaum agieren, weil die Länder eben da das Primat des Handelns haben. Und es gibt so einen Automatismus, ich war da in so ein paar Diskussionen, wenn du auf der Bundesebene einen Vorschlag machst, ist es schon deswegen ein falscher Vorschlag, weil er von der Bundesebene kommt. Und solange wir das als den Status quo akzeptieren von wie genau funktioniert das, solange werden wir das nicht lösen können.
Mich wunderte, dass in der Krise, jetzt bin ich nur selber Vater und habe es hautnah miterlebt, erlebt. Da entscheiden ja am Ende nicht nur 16, sondern gefühlt entschieden da jede einzelne Schule in Deutschland über Themen. Das war noch viel schlimmer. Und trotzdem gab es keinen Riesenaufschrei. Es gab erst lange gar nichts und dann ganz zaghafte Impulse von Eltern. Scheinbar scheinen die keine gute Lobby zu haben. Und es würde Politik sich ja vielleicht bewegen.
Ja, und ich schwer zu sagen. Verena Pauster hatte ja einen Verein gegründet da drin. Da ist schon was passiert. So, ich habe wahrscheinlich auch an anderer Stelle, kann man da Zitate zu finden. Das ist halt irgendwie konsistent zu dem, was ich schon immer irgendwie fühlte. Die Empörung darüber, dass es nicht besser läuft, ist halt dann irgendwie auch nicht groß genug, dass es evident ist und auf die Agenda kommt. Und ja, wir haben uns jetzt wiederum bewiesen, ich bin mir relativ sicher, wir werden genau nichts daraus gelernt haben und nichts deswegen geändert haben. Wir haben uns wieder bewiesen, Bildung in Deutschland, infrastrukturell und inhaltlich nicht besonders gut. Sollte man mal ändern. Okay, danke, tschüss.
Das hier sagt ein selbsternannter Zukunftsoptimist, das ist natürlich besonders
gut. Ja, bei Bildung habe ich das, also ich habe da irgendwie verschiedenste Anläufe, da irgendwie was zu machen und involviert zu werden, unternommen. Und das ist einfach wirklich da bin ich dann irgendwie sehr Unternehmer. Die Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit, die man in Bildung hat, wirklich Veränderungen herbeizuführen, ist einfach ganz schlimm. Also so, man ist da ganz schnell in Diskussionen, die nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun haben, sondern irgendwelchen Wertebasierungen und dogmatischen Diskussionen. Ich meine, am Ende darüber, was für eine Infrastruktur in der Schule benutzt wurde, deiner Kinder, hat dann irgendeine Landesdatenschutzbehörde entschieden und Teams verboten. Und du denkst so.
Ja, genau, sie hat ja nur verboten, sie hat ja nicht gesagt, was geht.
Was genau ist jetzt irgendwie, dass also die Chinesen und die Amerikaner, die möglicherweise mithören, die haben schon mal das kleine Einmaleins. Also so, da ist man dann sehr schnell bei so. Wo ist eigentlich das Problem?
Ja. Aber wo wir gerade bei verkrusteten Strukturen und mangelnder Digitalkompetenz sind, du warst 2 Jahre Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank.
Das ist gemein. Das ist wirklich gemein.
Kunst, tut mir leid, ich muss jetzt selber lachen. Bis die jetzt mal wieder mit dem Mutterkonzern verschmolzen ist. Ich habe da mal ein Déjà-vu, das passiert ja in regelmäßigen Abständen, dass sie sich auseinanderspalten und wieder zusammen. Also wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder. Wie war denn da deine erste Aufsichtsratssitzung? Hast du da zur Feier des Tages mal die Krawatte aus dem Schrank geholt oder dein Flanellhemd gebügelt?
Nee, ich habe gleich ein T-Shirt angehabt und Flipflops war jetzt ein sehr warm. Nee, das stimmt überhaupt nicht. War kein warmer Tag, es war 14. Dezember. Das war, ich weiß es noch genau, kann ich anekdotisch erzählen, ich werde ein paar Sachen nicht erzählen können daran. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich in diesem Meeting gar nichts sage, sondern nur zuhöre. Also so um so, kann sich irgendwie beim ersten Tag sind ja 21 Leute in dem Raum. Die sitzen alle alphabetisch sortiert, was total super ist, weil ich immer neben Frank Bzirske saß, den ich einfach unfassbar mag. Und das war mal schön, der saß immer neben mir, kriegt seine eigene Kanne Tee. Und dann saß ich da halt und hatte wirklich so dieses, ich mache jetzt ganz viele Notizen und fange erstmal an zu verstehen. Und dann gab es aber relativ schnell so einen Moment von, Nee, so nicht. Dann erklärte mir Frank, wie man dieses Mikro bedient, weil es ist so eine U-förmige Bestuhlung. Riesengroße Runde natürlich. Da muss man immer so ein Mikro anschalten. Und dann habe ich mich geärgert. Und habe dann angefangen, da irgendwie dann doch eine Rolle zu spielen. Und so blieb es dann irgendwie auch. Es war so, ich habe das immer nett mitgemacht. Und dann, wenn ich irgendwie anderer Meinung war, das auch laut gesagt.
Und auf welcher Seite gefühlt war der Clash größer, der Kulturclash, bei denen zu dir oder von dir zu denen?
Weiß ich gar nicht. Das war irgendwie, ich fand es dafür, dass wir uns dann irgendwie schon auch irgendwie unähnlich waren, ich saß ja auf der Kapitalseite, war das schon alles sehr freundlich und sehr wertschätzend. Also so auch auf der Arbeitnehmerseite, mit denen ich viel irgendwie so Education und so Themen gemacht habe, war es alles gut. Also so, das hat großen Spaß. Also so, nö, da war nicht ein, die behandeln mich, als sei ich irgendwie der Uncoole auf dem Schulhof. Das war sehr nett.
Ja, im Gegenteil, ne? Du warst mit 17 schon die Quatschbirne, hast du selber gesagt, als du da mit irgendwem gegründet hast, verantwortlich für Marketing und Sales. Ja, das, wenn man so heute auf dich guckt, dachte man, okay, das passt. Aber dann hast du 11 Jahre, Jahre waren es nicht ganz, Semester, Jura studiert, Handelsrecht. Welcher Berufsberater hat denn damals seinen Job
nicht richtig gemacht? Ich war 11 Semester eingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, das ist verjährt. Ich habe das tatsächlich 7 Semester richtig studiert. war dann zum ersten Staatsexamen zugelassen, da hat man noch irgendwie seinen Schwerpunkt Bilanz- und Wirtschaftsrecht, war der bei mir, hat man universitär die Prüfung abgelegt, das habe ich auch noch gemacht und dann hätte ich zum Justizprüfungsamt erstes Staatsexamen mich anmelden müssen und da rief mich damals Dirk Weil an, einer der Gründer von der Frogstar AG, war dann Börsengang tatsächlich, und fragte, ob ich da mitmachen will und das war eine sehr willkommene Ausrede, dann irgendwie was anderes zu machen, weniger Zeit dafür zu haben und dann bin ich nicht zu diesem zum Staatsexamen gegangen, obwohl ich es hätte, also ich war scheinfrei und so, weil aber damals, ich weiß noch ganz genau, die Studentenkrankenversicherung nur 24,80 Euro kostete, also die sensationell billigste Art, sich zu versichern, bin ich halt Jurastudent geblieben und dann haben die immer einmal im Jahr, haben die dann musste man hin und erklären, warum man das Staatsexamen wieder nicht abgelegt hat. Und das habe ich ich bin da zweimal hin und habe denen dann gesagt, ja, ich muss mehr lernen, funktioniert nicht gut für mich und so. Und dann kam das dritte Mal der Brief und da hatte ich, glaube ich, da war ich irgendwo in Korea, glaube ich. Also ich konnte da nicht hin. Die haben einem den Termin gesagt, man konnte da nicht irgendwie anrufen und sagen so. Und dann haben die mich exmatrikuliert. Also
du wurdest rausgeschmissen.
Ich wurde rausgeschmissen. Genau, ich darf auch in Deutschland nicht mehr Jura studieren und so. Also es hat dann so
Konsequenzen. Ich meine, steht auch nicht mehr zur Debatte.
Also ja, eh nicht, wenn ich nicht darf. Genau, deswegen sind 11 Semester zwar zusammengekommen, aber da war ich 7.
Aber ehrlich gesagt, auch 7 erschließen sich mir noch nicht ganz. Also was hat dich dazu getrieben, nachdem du also die selbsternannte Quatschbirne für Marketing und Sales warst, jetzt nun wirklich auch andere Dinge machst? Wo kommt das her?
Ich glaube, es ist alles ein Riesenmissverständnis. Also, oder ich weiß, es ist ein Riesenmissverständnis. Also, ich fand irgendwie diesen Beruf Rechtsanwalt vor allen Dingen durch frühes mit 12 Grisham-Bücher lesen gut. Und dann realisierst du ja irgendwann, dass es irgendwie natürlich nicht so glamourös ist. Es gibt in Deutschland keine Jury, man hat nicht den Anruf, man wird, damit man so seine Rechte will, weiß ich nicht. So ist es halt nicht.
Dann müsste jetzt eine Generation von Chemielehrern wahrscheinlich demnächst herangezogen werden.
Wieso Chemielehrer?
Naja, wegen
Harry Potter.
White.
Ja. Das war wirklich so ein, also es war halt, meine Eltern sind da eher konservativ. Es war relativ klar, der Junge muss irgendwas studieren. Und das war irgendwie so, dass über eben diese Grisham-Bücher so, irgendwie könnte das ganz cool sein. Und ehrlich gesagt muss man tatsächlich sagen, Jura studieren ist auch nicht bescheuert, weil es halt eine gute Art ist zu denken. Also so strukturierter Argumentaufbau, so Überprüfung von Recht oder Unrecht und so grundsätzliche Analysefähigkeit lernt man schon beim Jurastudieren. Es war halt, irgendwann fühlte es sich halt an wie, ich nenne das immer professionell so Doku spielen oder lösen. Und da war halt irgendwie klar, das kann ich nicht machen. Also so, und so vor dem Staatsexamen ist ja genau der Moment, wo du dir irgendwie die Frage stellen musst, ist das das, was du arbeiten möchtest? Und dann war die Antwort dann immer mehr, je weiter ich da kam, war so, um Gottes Willen, nein.
Aber so vorher schon zu wechseln, das war jetzt auch familiär schwierig? Also das machte man nicht?
Da war ich einfach irgendwie auch zu effizient für. So, ich habe jetzt das angefangen, warum soll ich jetzt Ägyptologie nochmal? Also so das oder gar nichts. Und dann war irgendwie, ich fand dann gar nichts irgendwie einen okayen Gedanken. Und also wie gesagt, das ist so, ich habe da schon auch Sachen gelernt. Ich habe bei Professor Dr. Isensee Staatslehre gehabt, so Thomas Hobbes und Homo homini lupus. Warum gibt es einen Staat und so. Das ist schon alles Fantastisches. Also so, wie gesagt, so im Vergleich zu anderen Studien lernt man halt irgendwie interessante Sachen, aber dann irgendwie so ein bisschen wie ganz lange Wikipedia-Artikel lesen, dann weißt du es eben. Toll.
Das Philosophische hast du dir von daher behalten. Du bist heute irgendwie mehr so als Digital-Intellektueller unterwegs, finde ich. Du hast dich, glaube ich, als Wanderprediger bezeichnet.
Ja.
Und man munkelt ja, dass für dich Spotify die Funktion gebaut hat, die Abspielgeschwindigkeit von Podcasts zu reduzieren, wenn man die noch folgen kann. Wie siehst du deine Rolle in der Welt? Also jetzt mal außerhalb von TLGG, so ganz allgemein, ganz abstrakt. Was treibt dich da an?
Ich habe da gar keine so präsente Antwort für. Also das ist so ich bin ja ultra privilegiert, irgendwie auf Plattformen meine Meinung äußern zu dürfen, auch irgendwie auf sehr exponierten Plattformen und versuche irgendwie da so einen, weiß nicht, induzierten Beitrag zum Diskurs zu leisten, weil ich glaube, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass wir was unternehmen müssen, damit es irgendwie eine Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit gibt. Und das ist irgendwie so, das, da glaube ich zutiefst dran. Ich bin ganz überzeugter Europäer. So, da kann ich irgendwie einen Beitrag zu leisten, da kann ich irgendwie mich zu äußern. Darüber hinaus reflektiere ich das nicht. Also das ist wirklich für mich ist es tatsächlich ist konsistent zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so der Diskurs vor acht Jahre her, zu was wird Digitalisierung, was wird Technologie immer für einen Unterschied machen, der war halt immer irgendwie blöd. Und dann kannst du ja irgendwie so, dann gibt es irgendwie den Moment von, ne, mach ihn weniger blöd, wenn dich jemand fragt. Und das versuche ich. Also so mehr ist es nicht.
Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das würdest du wahrscheinlich von dir selber auch sagen, dass du ein Zukunftsoptimist bist. Ich habe jetzt gesagt, noch technikzentriert. Weiß nicht, ob das du das selber über dich so sagen würdest. Und das steckt an, das liest man in allem, was du sagst und was du schreibst. Kannst du sagen, woher das kommt? Bist du so Science-Fiction-Fan? Also ich bin irgendwie so Star Trek geprägt. Das ist ja die gute Seite der Science-Fiction.
Nee, es ist wirklich einfach, also ich bin, das kann man auch für naiv halten, aber ich bin unfassbar fortschrittsgläubig. Also es ist so, ich meine, wenn man zurückguckt und sich die Frage stellt, was ist Fortschritt uns gebracht, eine ganze Menge Zeug. Also so, und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie die Grundtechnologien, humanen Fortschritt nochmal enorm zu beschleunigen. Da kann man sich immer irgendwie zwei Fragen stellen. Willst du irgendwie die dystopische Einsatz von Technologie, so China, oder willst du Technologie einsetzen, um irgendwie für Menschen Leben zu verbessern, Gesellschaft zu verbessern, Demokratie am Ende besser machen? Und das will ich. Und ich glaube wirklich, dass inhärent in der Nutzung von Technologie etwas liegt, was uns besser machen kann als Gesellschaft, als Wirtschaft, so in allen Disziplinen, die man sich so vorstellen kann.
Hast du eine Idee, woher das herkommt, diese tiefe Überzeugung? Gibt es irgendwie ein persönliches Erlebnis, wo du gesagt hast, da hat man in meiner Familie Technologie einem Menschen das Leben gerettet? Oder?
Nee, gar nicht. Also ich komme halt aus einer sehr unternehmerischen Familie. So. Also meine Eltern sind beide Unternehmer in unterschiedlichen Charakteren, mein Vater heute nicht mehr. Also es gab noch nie in meinem Leben nicht den Moment, wo ich nicht davon überzeugt war, dass Fortschritt irgendwie einen Unterschied macht. Also es ist wahrscheinlich irgendwie was anfängt. Ich habe das erste Mal von einem PC gesessen, extrem früh, weil meine Eltern, dadurch, dass sie beide Ingenieure sind, früh so auf dieses CAD-Zeug und so setzten, als das alles noch echt irgendwie, also als ein Laptop unfassbar teuer war, stand einer bei uns zu Hause, weil dieses Thema Gebäudezeichnung auf CAD war für meinen Vater halt irgendwie, das war ein Gamechanger. Dadurch kam irgendwie Technologie in mein Leben als so krass, was jetzt alles so geht. Und das war alles ja Technologie, die ist heute in einem Taschenrechner. Deswegen, da prägte sich dann wahrscheinlich so ein, der nächste Schritt von Technologie ist noch viel cooler als der jetzige.
Aber Ingenieursstudium kam für dich nie in Betracht?
Nee, wenn ich mir angucke, was man da so physikalisch, also da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, wirklich nicht. Also, nee.
Aber aufs Reden.
Das ist ja so, man wird ja immer, also ja, viele werden auch dann das Gleiche wie ihre Eltern, aber also so, wenn du erstmal genug Ingenieurtum gesehen hast, dann brauchst du, also ich brauch da nicht mehr von, das wird mein Vater nicht so dolle finden, aber also tolle Ingenieure, Mama, Papa, aber ich nicht.
Jetzt fiel mir beim Lesen da von deinen Beiträgen so auch noch was auf. Du sagst von dir selber auch, du bist ein bisschen getriebener. Die ist, ich glaube, auf eine Frage so, wann du gemerkt hast, dass der Durchbruch jetzt auch für TGG da ist, hast du mal gesagt, ja, so gestern. Und immer wenn der Zeitpunkt erreicht war, dann.
Genau, es geht immer noch mehr.
Immer so, weiter. Ja. Und ich habe neulich ein Buch gelesen, da wurde es ein bisschen philosophisch, und da war ein Zitat von Epikur, ich habe das jetzt nur auf Englisch hier aus dem Buch zitiert: Nothing is enough for the man to whom enough is too little. Und es ging in dem Kapitel so ein bisschen um die These, dass jemand, der so viel erreicht, dass er das erreicht, weil er nie zufrieden ist mit dem Status quo. Und die Frage, was macht das mit jemandem, der nie zufrieden ist? Also macht das was mit dir persönlich, weil du wirkst sehr positiv in deiner ganzen Art und gleichzeitig dieser Drang, da sich nicht mit zufrieden zu geben, was macht das mit dir persönlich? Bist du trotzdem glücklich im Hier und Jetzt? Oder?
Ja, voll. Also ja, also ich glaube, da gibt es ja immer irgendwie so zwei Aggregatzustände von auch Wahrnehmung. So ich kann mit dem Großen und Ganzen sehr unzufrieden sein und irgendwie ganz viel dafür tun, das zu verändern, aber ja in mir selbst trotzdem sehr glücklich. Und das ist ja so ein, das hat ja auch wieder mit diesem unbedingten Glauben an das Flow Principle zu tun. Das ist halt so ein Flow, ich weiß nicht, ob du dich schon beschäftigt hast.
Super wichtig. Schick, send me high oder so.
Naja, es geht am Ende, also es ist eine ganz einfache Matrix, die sagt, du befindest dich immer in deinem idealen Leistungszustand. Games werden auch nach Flow Principle entwickelt, also Gamification. Wenn die Herausforderung groß genug bleibt, aber du immer noch sichtbaren Fortschritt hast, also die Kurve in so deiner Wohlfühl-Dings ist. Und das ist halt so, jetzt verbissen nach Hause zu gehen und zu denken, Mist, wir haben in Deutschland immer noch keinen Google gebaut. Also, das ist jetzt nicht meins. Also das ist so ein, ich finde es doof, aber beim morgens die Hose anziehen, es macht mir das jetzt nicht schlechte Laune. Und das ist ja auch so, schlecht gelaunt irgendwie an Veränderungen arbeiten, ist ja auch irgendwie, das wäre auch irgendwie komisch. Also sonst, dann nimmst du ja auch keine Menschen mit. Also, weißt du, das ist ja so ein viel von dem, woran wir auch als Company glauben, hat ja mit ganz viel gesellschaftliche Akzeptanz von Technologie zu tun, was auch ein Thema ist, was wir, also so ein Meta-Thema irgendwie, was wir in Deutschland zu wenig haben, so jetzt dann noch mehr so krampfig irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt voran, nee. Also es geht schon auch darum, dass man Leute irgendwie mitnimmt und das kann man mit einer positiven Wesensart, die ich ja jetzt nicht konzeptionell habe, sondern ich habe einfach nicht gerne schlechte Laune, kann man das
glaubst du,
das
einfacher. Kann man lernen? Also ich meine, es scheint mir schon was sehr Wichtiges zu sein, auch für mehr als über dich hinaus, für die Gesellschaft, gerade bei uns hier in Deutschland.
Nicht gerne schlechte Laune zu haben.
Ja, wir sind ja als Grumpy Germans, glaube ich, schon auch bekannt. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber vielleicht hält uns genau das ja zurück.
Ich finde nicht, zufrieden mit unserem. Ich finde nicht, dass wir viel Grund für schlechte Laune haben, weil nach vorne muss man irgendwie den Status, den wir haben, immer wieder noch erringen. Aber im Status quo sieht es ja ganz geil aus für uns. Also so, das ist so ein ich wüsste nicht, worüber ich schlechte Laune haben sollte.
Wenn man deinen Artikel so liest, dann ist da viel Positivismus, aber man denkt auch immer so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo geht das noch hin? Du hast eine Zeit lang mal sehr fast positiv über China gesprochen. Jetzt machst du dir gerade viel Sorgen um Amerika, habe ich gelesen. Aber Europa ist ja, kommt fast schon nicht mehr vor.
Ja, aber das stimmt. So, man kann sich ja Sorgen machen, das tue ich auch irgendwie, aber trotzdem. Also dabei genuin irgendwie gute Laune haben. Also gute Laune ist halt so billig, aber das ist so, also ich finde, man kann immer so zwei Perspektiven haben. Man kann ja irgendwie problemorientiert sein, da ist man dann sehr schnell irgendwie schlecht gelaunt, oder man kann versuchen, lösungsorientiert zu bleiben, und das hilft irgendwie auch gut gelaunt zu akzeptieren, dass der Status quo manchmal nicht so großartig ist. Das mache ich halt. Und der Status quo, ich meine, das ist auch als Unternehmer ja nicht besonders hilfreich, wenn du so einrastest in einem, ich habe immer schlechte Laune, das ist schwierig, weil du hast ja immer schwierige Situationen. Irgendwas funktioniert immer nicht. So, und wenn ich jetzt immer das mit nach Hause nehmen würde in Form von schlechter Laune, dann bin ich nicht derjenige, der das löst. So, die Leichtigkeit musst du ja schon irgendwie erhalten.
Ich war ja vorhin durch Zufall in einem falschen Gebäudetrakt und dabei, was ist da das? TGG Consulting, glaube ich, ne? Ja. Mit großen Flächen und Möglichkeiten zum Spielen. Ist das Teil der Idee auch, dieses spielerische Element im Unternehmensalltag zu behalten?
Ich glaube, wir hatten lustigerweise vorhin ein Meeting, in dem ich das auch gesagt habe. Ich glaube, dass man so zwei Wege hat, wie man eine Firma bauen kann. Du kannst eine Firma bauen, die du sehr professionell betreibst, die sehr optimiert ist auf bestimmte Sachen, die Kostenoptimierung irgendwie groß schreibt und so ein Kram. Also sehr ernst. So eine sehr ernste Firma. Und ich glaube, was wir immer gemacht haben, ist halt zu sagen, okay, wir bauen eine sehr, also ich bin gar nicht unernste Firma, aber eine, die Leichtigkeit irgendwie in sich trägt. Also einer der ersten oder der wichtigsten Gedanken, die auch immer noch da sind, die Frenzy Bohn und ich hatten, als wir das hier gebaut haben, war wir verbringen jeden Tag 10 Stunden auf Arbeit. Also darf es sich nicht anfühlen wie ein Bergwerk. und zwar für jeden, der hier irgendwie ist. Und das ist, steckt hier irgendwie so drin. Also so, das ist so ein, also der Anspruch ist schon, ob wir dem immer gerecht werden, müssen andere beurteilen, aber der Anspruch ist schon irgendwie, etwas zu schaffen, was irgendwie eine Leichtigkeit, eine Mühelosigkeit und irgendwie gute Laune macht. Und so gibt Leute, die finden, dass es hier alles immer sich anfühlt, und das haben sie wahrscheinlich recht, wie eine große WG. Wenn das so ist, dann ist es durchaus intendiert.
Du hattest ja auch zu Anfang eine WG, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Frenzy, ne? Also vielleicht lebt es hier einfach fort.
Nee, es ist, ich glaube wirklich so, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen, die mit uns arbeiten, sich durch Arbeit definieren und irgendwie auch ihren Wert in der Gesellschaft über Arbeit zum Teil ringen, ob es jetzt gut ist oder schlecht, andere Diskussionen, aber das ist so, wenn das so ist und wenn Arbeit eine große Rolle in deinem Leben spielt, wie auch immer du das betrachtest, dann darf es nicht ein Ort sein, der irgendwie unmenschlich ist oder der, weiß nicht, Kompromisse macht in, wie ist es hier so, und deswegen haben wir immer, also finde ich, sieht man hier auch immer noch sehr, in was investiert, was sich anfühlt wie ein Ort, wo man irgendwie gute Laune haben kann oder sich gut fühlt.
Kann ich mir gut vorstellen. Du hast mal auf eine, ich weiß gar nicht, was genau die Frage war, was dein Lebensmotto oder weiß nicht genau, worum es ging, hast du gesagt, du willst mit guten Leuten gute Produkte bauen oder gute Dinge bauen, die bleiben.
Ja.
Ist das TLGG als als Unternehmen? Ist das die Ideen, die du in die Köpfe von anderen Leuten pflanzt, die sie dann umsetzen? Kann man das anfassen?
Das ist ja inzwischen geht es ja auch deutlich über TGG hinaus. Es ist natürlich irgendwie TGG, weil ich hier einfach die meiste Zeit verbringe und irgendwie die meisten Sachen mache. Es ist dann aber irgendwie über den Verwaltungsratssitz bei Lichtblick. Ich war gestern den ganzen Tag bei Lichtblick, eben auch Lichtblick. Das ist auch das, was mich irgendwie da antreibt, irgendwie zu gucken, wie kann man das weiter voranbringen. Es sind irgendwie meine Investitionen in Gründer, die tolle Sachen machen. Davon gibt es inzwischen ja auch viele. Also es ist eigentlich immer so ein, es ist weniger ein, das muss jetzt an einem Ort sein, als mehr ein, so habe ich, also ich habe vorhin gesagt, ich habe kein Hobby, das ist dann vielleicht mein Hobby, so irgendwie mit einer guten Dynamik und guter Energie mit Menschen, die mich beeindrucken, das tun ganz viele, Sachen zu machen, die irgendwie was wert sind. Und Wert meint nicht Geld, sondern Wert meint irgendwie etwas Erwünschtes. Manchmal ist auch Geld.
Okay, das ist ein ungewöhnlicher Schluss, aber trotzdem ein guter und würdiger für diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für diesen positiven Zukunftsoptimismus. Hoffentlich nehmen viele den genauso wahr, wie ich jetzt hier auch gerade. Herzlichen Dank für deine Zeit und bleib gesund.
Danke.